Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 246. Folge. Wir rasen auf die 250 zu. Herr Back, gibt es da was Besonderes?
Ja, im Fernsehen rasen wir auf die 50 zu. Also das ist alles in einem Monat.
Und im Leben auf die 70.
Ja, genau, ja. Also ist schon irre, also dass es 250 Ausgaben von dieser Sendung hier geben würde, war am Anfang, wann war das, 24. Juli? Mhm. 2006, glaube ich. Ja. Ne? Das war nicht vorherzusehen und irgendwann dachte man doch, denen muss doch mal die Themen ausgehen, aber die Welt ist so different, dass es immer wieder Themen gibt, die sehr interessant sind. So ist es sicherlich auch heute. Und es geht los mit einem interessanten Thema.
Ja, ich habe dir aber eine Frage gestellt oder hast dich darum gedrückt, um dir eine Antwort. Ich habe dich gefragt, ob es zur 250. Sendung etwas Besonderes gibt, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben.
Ach so, da haben wir ja doch so einiges vor, was wir da veranstalten wollen, aber das wollen wir jetzt noch nicht erzählen.
Aha, wollen wir nicht erzählen?
Nee, das kommt
doch. Erzählst du mir es denn nachher?
Nach der Sendung.
Erzählst du mir das?
Erzähle ich dir das.
Gut, dann erzähle ich dir auch was. Also, zu Hause haben Sie jetzt gehört, Sie erfahren noch gar nichts. Das heißt, Sie müssen die 250 anhören, damit Sie wissen, was da drin kommt. Aber das, was wir heute machen wollen, das sind natürlich auch sehr interessante Themen. Es geht einfach um Virenscanner, die nach Hause telefonieren und damit natürlich aktuell bleiben. Aber was steckt dahinter und kann man das einfach so machen und geht das so? Und es geht um Mailnapping. Was um alles in der Welt ist Mailnapping? Wer es weiß, Finger hoch. Ach so, wir haben ja kein Fernsehen, wir können es nicht sehen. Aber wir haben den Peter Welchering in Stuttgart in der Leitung. Der kann uns etwas dazu sagen. Hallo Peter.
Ja, hallo. Ja, mit Mailnapping bin ich mit einer ganz kuriosen Anekdote in Kontakt gekommen mit diesem Thema. Und zwar habe ich eine Familie hier in Stuttgart kennengelernt und die haben mir eine geradezu unglaubliche Geschichte erzählt, nämlich, dass bei ihnen öfter ein Auslieferungsfahrer eines Online-Lebensmittelhändlers aufgeschlagen ist. Und der wollte seine Hummer und der wollte seine teuren Weißweine loswerden, nur von dieser Familie hatte niemand die Sachen bestellt. Und nach mehreren Wochen sind die dann dahinter gekommen, da wollte ihnen offensichtlich jemand einen Streich spielen und der hat ihr Postfach, ihren Mail-Account gekapert und von diesem Mail-Account aus Bestellungen an einen Online-Lebensmittelhändler geschickt. Und da dieser Online-Lebensmittelhändler als Rückfrage und Sicherung eben nur die Mail-Adresse hatte und dieser Mail-Napper, also der Mail-Kidnapper im Besitz dieses Accounts war, er sich da quasi eingeschlichen hatte, konnte der natürlich auch alle Bestätigungsmails schicken und auf diese Weise ist dann immer so ganz regelmäßig einmal in der Woche so ein Auslieferungsfahrer zu denen gekommen und wollte eben seine Ware absetzen. Und dabei ist dann rausgekommen, allein in diesem Sommer gab es ungefähr 30.000 Mailkonten und Passwörter, die von Internetbetrügern in Deutschland ausgespäht worden sind und die in einigen Fällen eben zu diesem Mailnapping geführt haben. Das heißt, in einigen Fällen konnten die Besitzer dieser Mail-Accounts gar nicht mehr an ihre Mails ran, weil beispielsweise der Kriminelle, der sich da eingeschlichen hat, einfach das Passwort geändert hat. In anderen Fällen sind diese Mail-Accounts benutzt worden, um dann beispielsweise irgendwelche Sachen zu bestellen.
Wie kann man denn einen Mail-Account klauen, knacken? Wie kann man den auf sich selbst umleiten?
Ja, umgeleitet wurden die gar nicht, sondern die Kriminellen haben sich in diesen Fällen einfach eingewählt auf die Server von Providern. Und weil wir es bei unterschiedlichen Providern wirklich mit ausgesprochen unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen zu tun haben, konnten die dann etwa Passwörter und Mail-Account, Zugangsdaten, Benutzernamen in Erfahrung bringen. Und das reicht hier aus, um so einen Mail-Account dann wirklich zu kidnappen. Also von dem aus alles
Provider
zu machen, was man machen kann.
Beim Provider, ja. Hast du ungefähr eine Vorstellung, wie so etwas funktionieren kann? Ich wähle mich beim Provider ein und komme dann an seine Daten und an die gespeicherten Passwörter und Konten, oder wie geht das?
Ja, die haben das wirklich mit einem unglaublich technisch hochgerüstetem Equipment gemacht. Und deshalb empfehlen Sicherheitsexperten auch, das eigene Mailkonto sofort zu sperren, dem Provider das zu sagen, wenn beispielsweise irgendwelche dubiosen Mails angekommen sind oder Leute sagten, ich habe von dir Mail bekommen, das ist doch ganz komisch. Denn in diesem Sommer hat man festgestellt, tatsächlich sind Server von Mail-Providern auf diese Weise gehackt worden und die Benutzerdaten, die wurden dann eben entwendet und mit diesen Benutzerdaten konnte man eben dann so tun, als sei es der Benutzer dieses Postfachs, dieses Mail-Accounts, der dann mit irgendwelchen Händlern, mit irgendwelchen anderen Leuten Kontakt aufnimmt.
Hm. Und jetzt schickt ja so ein Händler vielleicht eine Bestätigungsmail, wie du schon gesagt hast, hat gesagt, okay, du hast hier 3 Kilo Bananen bestellt und 2 Pfund Kaffee und ein bisschen Lachs und was weiß ich nicht alles. Stimmt das so? Oder dann und dann komme ich und liefere das? Warum haben denn die Empfänger dieser geknackten Konten das nicht gelesen?
Ja, weil beispielsweise der Mail-Kidnapper genau diese Mail sofort beantwortet und gelöscht hat. Und als die dann mal wieder in ihr Mailpostfach geguckt haben, meistens wird das dann mit Webmail gemacht, also Mail, die ich von meinem Postfach beim Mail-Provider via Browser abfrage, da war die entsprechende Bestätigungsmail und die darauf eben auch wieder geschickte Bestätigung schon längst wieder gelöscht. Die wussten also überhaupt gar nichts.
Wie kann ich mich dagegen schützen?
In erster Linie, indem ich wirklich alle paar Wochen mein Passwort ändere oder das in noch kürzeren Abständen.
Ist aber kaum machbar. Also ich habe so ungefähr 50 Passwörter und wenn ich die alle paar Wochen ändere, das geht überhaupt nicht. Also dann habe ich ja nichts anderes mehr zu tun, als die neuen auswendig zu lernen.
Tja, das Zweite, was man machen kann, so wie auch nur der Verdacht aufkommt, dass irgendjemand von mir eine Mail bekommen hat, hinter der ich gar nicht stehe, von der ich nichts weiß, muss ich sofort dem Mail-Provider Bescheid sagen und der muss seine Sicherheitsmaßnahmen überprüfen. Was man übrigens im Herbst dann auch festgestellt hat, da gab es sehr viel Spam-Mail, auf die sind auch viele Leute reingefallen, so in der Art. Ich bin beispielsweise gerade im Ausland, ich bin ein Freund von dir, ich habe meine ganzen Papiere, meine Scheckkarte verloren, ich brauche dringend beispielsweise 300 Euro, die bitte per Online-Überweisung an einen bestimmten Dienstleister zu überweisen sind, der zahlt mir dann hier in Afrika, Asien, wo auch immer, das Geld bar aus und ich kann wieder nach Hause. Und erstaunlicherweise auf diesen Trick sind ungefähr so rund 7.500 Menschen im Herbst in diesem Jahr auch tatsächlich hereingefallen. Die haben dann wirklich Geld überwiesen, weil sie dachten, vom Mail-Account meines Freundes aus habe ich diese Mail bekommen, also muss sie ja richtig sein, also helfe ich dem mal und überweise das Geld schnell.
Tja, es geschehen schon seltsame Dinge. Ich hatte letztens auch so eine Sache. Die ist mir zuerst gar nicht so richtig aufgefallen. Ich habe eine Kamera bestellt in China und dann ging es zum Afterbuy, also zur Abwicklung. Und da war plötzlich so eine Art E-Mail drin. Du hast eine Mail bestellt in China von einem wildfremden Typen, muss das gewesen sein. Kann man die auch außen einsetzen? Fragezeichen. Mit, dann kam eine Mailadresse. Und zuerst habe ich gedacht, oh, der will irgendwas wissen. Die Frage ist ja berechtigt, ob ich sie außen einsetzen kann. Dann habe ich mir überlegt, wie kommt der denn daran, dass ich eine Kamera gekauft habe? Das war auch ganz komisch. Da hast du aber auch keine Erklärung dafür, ne?
Nee, entweder ist deine Mail weitergegeben worden oder sie wurde unterwegs während des Transports abgefangen. Datenpäckchen können ja abgefangen und ausgelesen werden.
Ja, innerhalb von Sekunden ist das passiert. Also innerhalb von einer Minute, sagen wir mal so.
Ja, eine Minute reicht aus. Also ja. unter einer Sekunde, dann wäre es zu schnell. Aber um solche Adressdatenpäckchen abzufangen, brauche ich ja, wenn es hochkommt, nur Bruchteile von Sekunden, um sie dann automatisiert auszuwerten. Braucht dein Rechner vielleicht noch so 2, 3, 4 Sekunden, um eine entsprechende Rückantwort, das läuft ja alles automatisch ab, per Software, dann eben zu schicken, vielleicht nochmal so 5 bis 10 Sekunden. Also unter einer Minute, das ist ein guter Wert.
Ja. Aber wie kommt er in diesen Afterbuy-Prozess hinein, dass er sich da drin diese Mail schicken kann?
Also häufig wird da die Methode des Man in the Middle angewandt. Das heißt, der schaltet sich einfach zwischen unterschiedliche Internetknotenrechner und beispielsweise den Mail-Server eines bestimmten Herstellers und fängt dann eben Mails ab, die dort eingehen oder von dem versendet werden und ist dann eben auch im Besitz von Maildaten, mit denen er dann solche Adressbestände aufbauen kann, denen er dann diese Mail schicken kann.
Boah, muss man ja wirklich überall aufpassen.
Noch eine Frage zu dem Mail-Napping. Wäre das nicht eine Sache des Providers, wenn bei ihm die Rechner geknackt sind, die Passwörter geknackt sind, dass jemand von außen auf seine Datenbestände zugreift? Oder wird das von der Software des Providers nicht überwacht, dass da irgendjemand zugreift?
Ja, wir haben es da eben mit außerordentlich unterschiedlichen Providern zu tun. Bei allen sind die Sicherheitsbudgets so schmal, die verwenden kaum Geld auf Sicherheit, da passiert dann eher was. Bei anderen sind die Sicherheitsmaßnahmen relativ ausgetüftelt, da passiert weniger. Was man aber auch noch in den letzten Wochen beobachten konnte, ist, dass beispielsweise Mail-Kunden oder Kunden eines Mail-Providers dann aufgefordert werden, bei dir findet eine Sicherheitsüberprüfung deiner Zugangsdaten statt. Ich schicke dir hier einen Link zur Nutzerdatenbank deines Providers, klick ihn bitte an und gib zur Bestätigung noch einmal deine dann Benutzernamen und dann Passwort ein. Und solche Mails, die dann wirklich Benutzerdaten und Passwörter abfischen, die werden im Augenblick wirklich massenhaft verschickt und dummerweise fallen auch hier viele, viele tausend Menschen darauf rein, die dann die Daten, die Zugriffsdaten für ihre Mail-Accounts auf diese Weise an Kriminelle weitergeben.
Da fällt mir nur eins dazu ein, Peter, es ist schon Jahre her. Da bin ich von der Bundeswehr angeschrieben worden. Ich bin umgezogen und unterlag der Wehrüberwachung und ich hatte mich nicht umgemeldet. Die haben mich an meiner neuen Adresse angeschrieben und haben mich aufgefordert, binnen einer kurzen Frist meine neue Adresse anzugeben, damit ich einem Bußgeld oder sowas entgehe. Was ich denen zurückgeschrieben habe, möchte ich hier nicht wiederholen, aber das war damals ernst gemeint. Heute benutzt man sowas für kriminelle Zwecke.
Ja, über den damaligen Zweck reden wir jetzt nicht, ne?
Ja, Peter, schönen Dank für die Informationen und einen schönen Tag noch.
Ja, danke nach Köln.
Da bin ich doch letztens über einen Bericht gestoßen, der hat mich einfach umgehauen. Und zwar an einer Universität in den Vereinigten Staaten wird ein Gyro, so ein Gyro, entwickelt. Die hat man früher ja als schnell laufende Scheiben gehabt und hat dann durch das Beharrungsvermögen dann, wenn die gedreht wurden, bewegt wurden, festgestellt, in welche Richtung und wie schnell man. In den ersten Navigationssystemen, in den Autos war sowas drin, in Flugzeugen und so weiter. Ja. Heute macht man die aus Halbleitern und da gibt es eine neue Entwicklung, die quasi nur noch Staubkorn groß ist, schon funktioniert, aber noch nicht serienreif ist, die mit Kristallen und mit winzigen Laserdioden arbeitet. Man denkt, dass sie in 3, maximal 4 Jahren dann soweit ist, dass man die in einen kleinen Chip hineinbastelt. So, und dann hat man so ein Trägheitsdingen da irgendwo in jedem Gerät drin. Und das würde natürlich die Navigation sehr, sehr vereinfachen.
Fehlt im iPhone eigentlich noch zu dem wunderbaren...
Und in Navigationssystemen, die einfach so ins Auto hineingeklemmt werden und nicht an den Radsensor angeschlossen werden. Aber das nur so mal vornweg mir...
Und da bist du drüber gestolpert oder was? Oder?
Ja, weil das so klein war.
Ach so,
Aber ich habe auch noch eine Pressemitteilung bekommen, die mich sehr interessiert hat. Und zwar geht es um exakte Fußgängernavigation der Zukunft. Da habe ich bei mir gedacht, mein Gott, Fußgängernavigation.
Ja, da haben wir aber früher auch schon mal drüber geredet.
Wir haben schon mal drüber geredet.
Und vor allen Dingen haben wir das für Behinderte gemacht, denn Blinde brauchen so etwas ganz Tolles.
Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Das Forschungsprojekt, das heißt NAPA, Navigationsempfänger-Chipsatz für Personennavigation mit Anwendungen bei erhöhter Genauigkeit. Mhm, gut, dass man die Abkürzung gewählt hat. Und das hat mich doch interessiert und da habe ich dann mal nachgehört. Es sind einige Firmen, die daran beteiligt sind. Darunter sind Firmen wie IMST als Projektkoordinator, Navigon, Navtec, Deutschland, dann Fraunhofer Institut, ISS, die kennen wir ja
unheimlich
gut, NAVCERT GmbH sowie der Lehrstuhl für integrierte Analogschaltung IAS der RWTH Aachen und der Universität Koblenz.
Analogschaltung, gibt's das auch noch?
Ja, natürlich. Ja, sicher. Ja, und zu diesem Thema wollte ich doch ein bisschen mehr wissen. Und dann haben wir jetzt am Telefon, zwei Gesprächspartner. Einmal ist das Herr Harald Englert. Schönen guten Tag, Herr Englert.
Guten Tag, hallo.
Als Konferenz haben wir das Ganze. Wo sitzen Sie? Sie sitzen in?
In Würzburg.
In Würzburg.
Ansässig in Würzburg und in Hamburg.
Aber nicht gleichzeitig, oder?
Nein.
noch nicht.
Nur als Firma.
Und der zweite Gesprächspartner ist Frank Henkel. Tag, Herr Henkel.
Ja, guten Tag.
Tag. Sie sitzen?
Ich sitze in Kamptenfort.
Ah. Das kennen wir von früher,
ja. Ja, da sind wir mal in die Zeche eingefahren.
Einmal das und da war auch Siemens, hat damals die ersten C- und D-Netztelefone
entwickelt. Ja, da haben wir tolle Zahlen gehört damals, dass die D-Netztelefone, die sollten...
Das ist aber ein anderes Thema. Wir machen einfach mal weiter. Ich habe das Projekt als solches schon vorgestellt. Dieses Projekt wird auch gefördert von der Bundesregierung mit auch erheblichen Mitteln. Das heißt, da ist wohl öffentliches Interesse da. Deswegen meine Frage, Herr Henkel, an Sie. Können Sie mal umreißen, was eigentlich jetzt dahinter steht? Sind es nur Behinderte, Sehbehinderte, wie der Kollege Back das sagt, oder ist das auch für viele andere Anwendungen gedacht?
Wir erarbeiten in dem Projekt Grundlagen, die nachher auf einer breiten Ebene verwendet werden können, für solche Positionsbestimmungen und Navigationsbestimmungen. Das ist hier eine spezielle, sage ich mal, Anwendung, die dadurch auch später möglich sein wird. Aber grundsätzlich sind die Grundlagen, die wir hier schaffen, breit, sodass wir da für die verschiedensten Anwendungen nachher diese angewandt werden können,
Herr Englert, es geht wichtigerweise darum, einen Chip zu entwickeln, einen Signalempfänger, der nicht nur unsere bisherigen GPS-Signale empfangen kann, sondern auch für künftige, zum Beispiel das Satellitensystem Galileo, Empfang ausgerüstet ist. Und er soll auch noch weitere Informationen empfangen können.
Ja, das Wichtigste bei sowas ist eigentlich die Positionierungsgenauigkeit. Also Galileo soll uns ja versprechen, die Positionierung extrem genau zu machen, wo wir natürlich hoffen, dass es so wird. Der Chip, der neue Chip, wird natürlich auch diese erhebliche Positionierungsgenauigkeit haben. Und natürlich noch viele Kleinigkeiten, die zur Fußgängernavigation und speziell zur genauen Positionierung dienlich sein sollten und müssen.
Und die Genauigkeit, was schätzen Sie? Erreicht man die Metergrenze damit?
Wir hoffen es. Und wir denken es auch.
Wie wird es denn gemacht? Also mit dem bisherigen System ist es ja rein physikalisch nicht möglich. Wenn man jetzt zwei Systeme parallel benutzt, was wird daran besser? Ich meine, mal abgesehen davon, dass Galileo sowieso eine genauere Positionierung ermöglicht.
Ja, hoffentlich kommt das überhaupt.
Wie genau kann Ihnen das sicherlich noch der Herr Henkel speziell besser erklären? Also für die Navigation kann ich Ihnen sagen, dass man auf jeden Fall sehr viele Grundvoraussetzungen braucht, wie zum Beispiel das Static Navigation, das ist eine Art und Weise, wie quasi das Signal verarbeitet wird, abgeschalten wird und dass die Frequenz oder Taktung quasi des Signals auch höher ist, dass die Abfrage schneller erfolgt und somit quasi die Genauigkeit auf den Meter genau heruntergebrochen wird.
Sie haben schon gesagt, Herr Henkel könnte uns auch noch was dazu sagen, vielleicht auch, genau, wie es denn weitergeht mit Galileo.
Gut, also ich bin, wie gesagt, der Koordinator vom Projekt. Über die einzelnen Zeitpläne, ich sag mal, mein Kenntnisstand ist, dass wir hier in diesem Jahr weitere Galileo-Satelliten sehen werden, die praktisch in den Orbit geschossen werden.
Noch in diesem Jahr.
Noch in diesem Jahr, mein Status, ja, kann ich aber auch, wie gesagt, ich bin von dem Systemwissen her, sage ich mal, in dem Projekt jetzt nicht ganz so tief drin, da müssten wir das Fraunhofer, sage ich mal, in dieser Richtung nochmal befragen, ja. Wie gesagt, Fraunhofer ist hier der Spezialist für die Navigationssysteme auf der Hardware-Seite, ja. Ich kann jetzt nur grob sagen, Ende 2013, 14 soll man dann noch ein funktionsfähiges Galileo-System haben hier, ja. Das ist mein Kenntnisstand, ja. Und das würde ja dann auch ganz gut passen mit unserem derzeitigen geplanten Zeitverlauf im Projekt, ja.
Also jetzt frage ich mich, Fußgängernavigation. Mit dem Auto, da habe ich mich natürlich daran gewöhnt, dass ich da wunderbar hingefahren werde, wenn es auch nicht immer meine Wahl ist. Wenn ich in der Nähe bin, dann würde ich doch anders fahren. Aber jetzt bei der Fußgängernavigation, hört die dann auch an der Straße auf, wenn der GPS-Empfang weg ist? Oder gibt es Ideen, das auch in Gebäuden weiterzuführen?
Zum Ersten haben wir nicht nur GPS, wie Sie jetzt ja gerade sagen, sondern ist genau, man wird mehrere Systeme verwenden, nämlich GPS und Galileo, also die Verfügbarkeit erhöhen dadurch. Ja, das heißt, wenn ein System zum Beispiel in einer Häuserschlucht nicht zur Verfügung steht, dass man dann eben halt aufgrund dessen das andere System benutzen kann und dann trotzdem noch eine zuverlässige Informationsquelle hat und berechnen kann, wo man sich jetzt befindet. Zum anderen ist natürlich auch klar, wenn man wirklich im Gebäude selbst ist, tief im Gebäude, dann ist das Signal nicht in der Lage, da empfangen zu werden. Ja, das ist einfach so physikalisch. Ja, da kann man zwar mit einigen Tricks, auch wenn man an der Nähe, sage ich mal, Fenster ist, kann man noch einiges machen. Aber wenn man wirklich tief in einem Gebäude ist, dann ist einfach ein Empfang des Navigationssignals physikalisch.
Ja. Und mit WLAN, wenn ich dann innerhalb mit WLAN vielleicht weitermache?
Das gibt es, denke ich mal, solche Sachen und Überlegungen, aber das ist eben halt nicht unser Ziel des Projektes, ja. Das ist auch nicht das Ziel des Projektes. Das Projekt ist hier die Navigationsgenauigkeit in Verbindung mit dem Kartenmaterial. Das muss man ja auch immer sagen, ja. Es ist ja nicht nur der Fänger, sondern auch die Karten, die Informationen, die in den Karten enthalten sind, müssen wesentlich genauer werden, ja. Damit man das, wenn man beides benutzt, die bessere berechnete Navigation, die Position mit den genaueren Informationen, wenn man die beiden Sachen zusammenführt, dann kann man auch wirklich nachher sagen, man befindet sich auf einer bestimmten Position auf dem Gehweg zum Beispiel, ja. Und das ist momentan eben halt, weil die zwei Komponenten fehlen, ja, nämlich die genauen Karten, die man braucht, um das nachher sagen zu können mit den Zusatzinformationen und die eigentliche Navigationsbestimmung, die Positionsbestimmung, wenn man dadurch, dass man eben halt noch nicht diese beiden Systemen benutzt und die Genauigkeit berechnen kann. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Man kombiniert beides und das ist der neue Aspekt. Und wenn man das tut, dann kommt man eben halt dazu, dass man diese verlässlichen Informationen dann auch für Fußgänger bereitstellen kann.
Es gibt ja heute sehr viel Kartenmaterial, welches für die Navigationssysteme in unseren Autos verwendet wird. Was braucht man denn für Fußgängernavigation, für andere Informationen zusätzlich?
Hier antworte ich vielleicht mal.
Ja, Herr Englert, gern.
Man braucht zum Beispiel Ampeln, Übergänge, Zebrastreifen, Fußwege, die Seitenstreifen, ein genaueres und höheres Wegenetz. Also Autonavigation im Moment oder wie wir sie jetzt bisher haben, ist natürlich dafür ausgelegt, quasi um Fahrzeuge von A nach B zu bringen und nicht um Fußgänger von A nach B zu bringen. Hierbei fehlen Unterführungen, Parkwege und so weiter. Also es sind hauptsächlich Geometrien und auch Attribute, die dem Fußgänger natürlich das Laufen auf einer gewissen Straßenseite bevorzugt erhöhen. Also wir kriegen dadurch ein erhöhtes Kartennetz und ein verbessertes Kartennetz natürlich die Möglichkeit, den Kunden viel besser zu leiten, genauer zu leiten.
Ich meine, wenn ich an Navitec, ich habe das Navigon 8410, daran denke, dass mit jeder neuen Kartengeneration da die 3D-Darstellung innerhalb der Innenstädte schon sehr gut gelungen ist zum Teil. Und das auch sogar, ich bin letztens den Rhein entlang gefahren und plötzlich kamen da 3D-Berge, grüne 3D-Berge neben dem Rhein zum Vorschein. Das scheint ja immer so weiterzugehen und das gibt ja dann ein immer realistischeres Bild.
Ja, das sollte ja auch so sein. Also der Kunde will und wünscht ein realistischeres Bild und ein realistischeres Abbild seiner Umgebung, um sich schneller zurechtzufinden. Dementsprechend müssen wir uns fokussieren auf die Kundenwünsche und versuchen natürlich ihm da das Bestmögliche zu bieten. Mhm. Das ist genauso in der Fußgängernavigation. Die Anreicherung durch zusätzliche Daten in dem Kartenmaterial ermöglicht dem Kunden dann später eine genauere und bessere Navigation. Natürlich unter Prämisse, dass ein Positionierungssystem natürlich auch genauso gut funktioniert. Mhm. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung und deswegen dieses Projekt.
Ja, vielen Dank. 2013 soll oder 2014 es, soll es soweit sein.
Bis dahin soll das Projekt laufen und danach werden dann ganz, wahrscheinlich Produkte
kommen. Ganz kurz noch eine Frage. Gibt es dann eigene Geräte oder wird das kombiniert mit dem Autogerät?
Es wird sicherlich bestimmt Möglichkeiten geben, eigene Geräte zu machen, aber man kann es auch integrieren
bestehende
Versionen. Ja. Nicht das 8410, weil zum Rumtragen vielleicht ein bisschen zu groß, aber in bestehende Navigation wird es bestimmt integriert werden.
Ja, okay, also danke.
Ich vielleicht noch einen kurzen Satz dazu sagen, und zwar, das ist ja auch das, was die Grundlagen nochmal hier speziell sagt, die Überschrift schon, es geht ja auch hier um die Hochintegration und das macht natürlich dann die Sache interessant, dass man es in viele mobile Geräte und auch natürlich im Automotive-Bereich später verwenden kann.
Ja. Okay, danke.
Gut, wir werden das interessiert beobachten und ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen, die Sie uns gegeben haben.
Danke.
Ja, bitteschön. Danke auch.
Ich habe, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Ja. Also ich habe immer eine höllische Angst davor, dass mein Computer von Viren befallen wird und dass ich einen Virenscanner habe, der es vielleicht nicht merkt. Ist schon passiert und kann man da Abhilfe schaffen, die perfekt ist? Heinz?
Nö, die Antwort ist nein.
Gut, damit ist das Thema beendet.
Ja. Man muss mal ein bisschen dazu schauen. Es gibt heute über 2 Millionen bekannter Schädlinge. Also Viren, Trojaner, Würmer, also dieses Zeug. Und es kommen täglich 5.000 neue hinzu. Ist jetzt nicht so, dass da Hacker sitzen und jeden Tag 5.000 Viren schreiben, sondern die werden industriell produziert schon. Das sind also Variationen. Man nimmt einen Schadcode oder eine Angriffsart, die man kennt, und baut dann eben ganz viele Variationen davon, die dann eben als E-Mail verschickt werden, die auf Webseiten versteckt werden, die als Würmer ausgeprägt werden. Und die versuchen dann, die Rechner zu verseuchen. Das Problem ist, wenn man sich so die Antivirenfirmen sieht, die ja wirklich sehr, sehr clever sind, die das wunderbar machen. Aber das sind allerdings relativ kleine Firmen, die haben ein paar hundert Mannequins. Davon sind viele noch im Vertrieb oder im Support drin. Die eigentlichen Antivirenentwickler sind gar nicht mal so viele. Und wie sollen die 5.000 Schädlinge am Tag bekämpfen? Das geht manuell gar nicht mehr. Und deswegen arbeiten die mit einigen Tricks.
Wer jetzt?
Die Antivirenhersteller. Die
Antiviren.
Ja, das ist ja ein Krieg zwischen den Virenproduzenten oder den Schädlingsproduzenten und den Schädlingsbekämpfern. Das ist fine Natur. Das bekannteste Mittel gegen Viren kennen wir, das ist die Signatur. Das heißt, es wird über einen Programmcode, wird entweder ein Pattern, es wird ein Mustervergleich gemacht, wo man macht eine Checksum darüber, wenn es kleinere Files sind, die eindeutig es gibt. Und wenn der Virus drin ist, dann wird das Ding eben ausgefiltert. Die zweite Methode, die ist etwas komplizierter. Man geht her und untersucht das Verhalten von Programmen oder Programmteilen. Man kann sich das ganz einfach vorstellen, wenn du ein Programm startest, dann macht das ja irgendwas. Und wenn man sagt, wenn das Programm zum Beispiel direkt in die Registry schreiben will oder direkt auf den Bootsektor zugreifen will oder auch nur auf Laufwerk C irgendwas schreiben will oder in Autostart rein oder sonst irgendwas machen will, dann ist das erstmal verdächtig und kommt raus. Dazu baut man eine sogenannte Sandbox. Man baut also einen Rechner im Rechner, startet das Programm, guckt, was will das machen, und wenn das nichts von den verdächtigen Aktionen macht, dann sagt man, okay, das ist ein gutes Programm.
Aber so wie ich mir das jetzt vorstelle, das, was du erzählt hast, heißt für mich, ich kann auch mal ein Virenschutzprogramm nehmen, was jetzt 10 Jahre alt ist. Denn damals war es doch genauso.
Die Bitmuster waren noch nicht bekannt. Und die Angriffsarten,
die Aktionen und das alles.
Die Angriffsarten, die sind ausgefeilter geworden und die kennen heute auch mehr. Also nicht nur die primitiven Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Die kennen dann auch die Schwachstellen innerhalb der Betriebssysteme. Und wenn da einer drauf losgeht auf so eine Schwachstelle, dann schreien die direkt Alarm. Das war jetzt nur ganz, ganz einfach gesagt. Vor 10 Jahren waren die mal so gebaut. Heute sind die wesentlich komplexer. Mhm. Und wir haben auch heute mehr Rechenleistung zur Verfügung. Ich hatte vor 5 Jahren mal einen sehr leistungsfähigen Verhaltensbeobachter. Der war von Panda Security. Der war wunderbar. Der hat Sachen gefunden, die kein anderer gefunden hat. Allerdings brauchte der die meiste Rechenleistung. Deswegen war er in der Praxis nicht einsetzbar.
Ja, hättest du doch einen anderen Rechner daneben gestellt.
Ja, einen Sicherheitsrechner macht man ja auch heute. Also wir haben also einmal die Signatur, die Heuristiken, also die Abweichung von der Signatur, nur die Familien. Und wir haben die Sandboxes. Und es gibt noch was anderes. Das heißt dann sowas wie Symantec Global Intelligence Network oder Sophos Labs Online Reputation Datenbank oder McAfee Global Threat Intelligence oder Antivir Proactive oder F-Secure DeepCard 2 oder Trend Micro Smart Protection Network. Noch ein paar.
Nein. Ich also, weiß jetzt, dass die mir Fremdwörter um die Ohren hauen, damit sie gut, mehr Geld kriegen.
Nee, ich wollte jetzt mal protzen, dass ich auch was weiß. Das habe ich aber alles sorgfältig abgelesen. Es geht darum, dass die Antivirenhersteller oder die Sicherheitshersteller, muss ich schon sagen, Netzwerke aufgebaut haben, um schneller Viren oder Angriffe zu finden. Wenn man einen Virenscanner installiert oder ein Schutzprogramm installiert, muss man ja sagen, dann wird man manchmal an einer Stelle gefragt, wollen Sie zur Verbesserung der Sicherheit beitragen? Das fragt nicht nur Microsoft, weil die gerne wissen wollen, was die Leute machen, sondern die Antivirenhersteller machen das auch. Und wenn man das bejaht, heißt das, man ist diesem Netzwerk beigetreten, diesem Sicherheitsnetzwerk. Jetzt laufen diese normalen Schutzmechanismen, die man kennt, darauf. Und sobald irgendetwas auftritt auf dem Rechner, was suspekt sein könnte, das wird dann direkt nach Hause telefoniert, nach Hause gemeldet.
Das heißt zu dem Antivirenhersteller.
Zu dem Antivirenhersteller. Der verdächtige Code wird genommen, die Checksummen werden genommen und die Systemeinstellungen, also das, was man zur Systemeinstellung hat, kann man daraus ziehen, schickt das dem Antivirenhersteller. Dort sitzen dann die Spezialisten, die das analysieren können, machen ein Update des Sicherheitssystems und schicken dann wieder die Pattern und Sicherheitsfiles zurück an die User. Es ist eine Closed Loop eben. Mhm. Und damit wird eben der normale Benutzer zum Mitarbeiter der Sicherheitsfirmen und hilft dabei auch dann den anderen Nutzern, sein System sicherer zu machen.
Ist das gut oder kann man das auch kritisch betrachten?
Wenn man davon ausgeht, dass man einen Antivirenhersteller hat, der seriös ist und nicht irgendeinen dubiosen Hersteller sich nimmt, der sonst keine Reputation hat, kann man sich davon ausgehen, dass die seriös damit umgehen. Es gibt auch einen Hersteller, der macht was ganz anderes. Der arbeitet mit dem Common Touch Detection Center zusammen, das E-Mail-Postfächer hat und wertet nur diese E-Mail-Postfächer aus. Oder der macht Hosted Security und die werten nur das aus. Und das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Ich persönlich halte es schon für wichtig, obwohl meine Rechner nicht an diesen Aktionen teilnehmen.
Gut, Heinz, deine Rechner nicht, meine Rechner nicht, die von dir, Wolfgang Back, nicht. Wir sagen jetzt Tschüss und den Daumen hoch und sagen immer was?
Was denn?
Keinen Virus übrig behalten. Und Tschüss.
Und Daumen hoch.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2010.